Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wir sind aufgewacht in einer anderen Welt. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock am Morgen des 24. Februar gesagt, als die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Ein kurzer Krieg, das, was der russische Präsident Putin sich aller Wahrscheinlichkeit vorgestellt hat, ist vom Tisch. Einen Monat lang halten die Kämpfe nun schon an. Wie ein Ende finden. Die EU und NATO versuchen es mit Druck auf Russland. Umfangreiche Sanktionen, Boykott russischer Energieimporte. Bisher hat das nicht gereicht. Immer wieder zeigen Experten auch auf China. Das Land spiele eine zentrale Rolle für den Ausgang des Krieges. Einer dieser Experten ist Tim Röhlich. Er ist Außenpolitik-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Schwerpunkt China. Guten Morgen, Herr Röhlich.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Röhlich, warum ist China denn so wichtig?
Sie sagen es, die Sanktionen gegen Russland, das ist die gute Nachricht, funktionieren ja erstaunlich gut. Und Russland sucht natürlich nach Auswegen. Und die Auswege, die es finden kann, die findet es, wenn überhaupt, in China. China kann nicht aufheben, was der Westen an Ausfall für Russland bedeutet. Aber wenn es überhaupt eine Chance gibt, dann über China. Insofern, wenn wir Druck machen wollen auf Russland, wenn es wirklich wirken soll, dann brauchen wir China mit auf unserer Seite.
Und was ist von China zu erwarten? Was will China denn eigentlich?
China hat im Wesentlichen drei Ziele, würde ich sagen. Zum einen geopolitisch. Man sieht sich im großen Wettstreit mit den Vereinigten Staaten um die Vorherrschaft auf der Welt, um eine globale Rolle als globale Macht zu spielen. Und da möchte China natürlich den Schulterschluss mit Russland, das wir haben Anfang Februar ein Abkommen gesehen, und man möchte, dass der anti-amerikanische Block nicht geschwächt wird. Zweitens will China nicht, dass sich die Demokratie weiter verstärkt. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, in der Ukraine geht es auch darum, ob die ukrainische Demokratie erhalten bleibt. Und das ist China natürlich auch ein Dorn im Auge, wenn pro-demokratische Kräfte gestärkt werden. Und drittens hat China natürlich wirtschaftliche Interessen. Hier geht es um Technologie, hier geht es um Handel, hier geht es um Energie natürlich auch. Und da ist Russland ein Partner, zum Beispiel bei der Energie. Da ist aber, und hier wird es sozusagen interessant, auch der Westen natürlich Handels- und Technologiepartner. Und das könnte ein Ansatzpunkt für uns sein.
Sie haben jetzt ein Paper geschrieben, in dem Sie 5 Szenarien analysieren, wie der Krieg in der Ukraine enden könnte. Kurzer Krieg, haben wir schon gesagt, ist vom Tisch. Langer Krieg, die NATO wird Kriegspartei, das wäre wohl der Dritte Weltkrieg. Eine Verhandlungslösung oder ein Coup in Russland, der Sturz Putins. Also welches Szenario wäre denn das, was China am ehesten unterstützen würde?
China hatte ursprünglich ein Interesse an einem kurzen Krieg. Es wäre China übrigens am liebsten gewesen, es hätte gar keinen Krieg gegeben, aber man hat dann den russischen Geheimdienstquellen vertraut, dass ein kurzer Krieg möglich ist. Das ist aber, wie Sie sagen, vom Tisch in der Tat. Und jetzt unter den gegebenen Möglichkeiten ist das Horrorszenario für China der Sturz Putins, denn das würde die 3 Ziele, die ich gerade genannt habe, für China allesamt gefährden. Aber wir haben tatsächlich eine gemeinsame Lösung, unter denen jetzt aus chinesischer Sicht alle schlechten Lösungen will man auch eine Verhandlungslösung. Das einzige Problem ist, dass unser Interesse noch etwas größer ist an der Verhandlungslösung als Chinas, weil wir unmittelbarer betroffen sind. Und deswegen müssen wir irgendwie schauen, wie die Chinesen aus der Passivität rauskommen, in der sie im Moment stecken.
Sie sagten, ein Punkt sei die Wirtschaftlichkeit, die Wirtschaft. Wie kann dann die EU das nutzen, um China so ein bisschen reinzuholen?
Das ist eine heikle Frage. Also auf der einen Seite ist klar, man muss die Option von Sekundärsanktionen, das heißt auch für Sanktionen auf gegen Unternehmen und gegen Staaten, also auch chinesische, ins Spiel bringen, in denen man sagt, wenn ihr unsere Sanktionen aushebelt gegenüber China, dann werdet ihr auch davon betroffen. Auf der anderen Seite kann es nicht nur darum gehen, im Moment Druck auf China auszuüben. Wir müssen ja auch verhindern, dass China sozusagen komplett auf die russische Seite geht, wo sie sowieso schon zu tendieren, Russland zu unterstützen. Das heißt, wir müssen eine Mischung finden aus Anreizen und auf die wirtschaftlichen Ausfälle aktuell hinweisen, aber auch sagen, es kann noch schlimmer für euch werden, denn Sekundärsanktionen sind nicht vom Tisch. Ihr könnt auch betroffen sein von Sanktionen.
Die Wirtschaftssanktionen, die EU und NATO verhängt haben, gingen ja erstmal gegen Russland. Sie bemühen sich auch um Alternativen zum russischen Gas und Öl mit wachsendem Erfolg. Hat das denn schon Auswirkungen auf die Beziehungen zu China?
Es hat eher indirekt Auswirkungen zu China. Und das ist interessant, dass wir einerseits eine Rückkehr von Ideologie sehen, weil hier gibt es natürlich eine Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie. Und andererseits aber auch eine Entideologisierung. Wer hätte gedacht, dass ein grüner Wirtschaftsminister an den Golf reist und mit den Golfstaaten Energiepartnerschaften schließt, aber das Wettrennen hat begonnen. Auch China hat einen massiven Hunger nach Gas. Gas braucht Pipelines, die gibt es in dem Umfang nicht wie Russland. Das heißt, auch China sieht im Moment zu, wo es denn Flüssiggas herbekommt, bezieht es im Moment sehr stark aus Australien, will sich unabhängiger machen von westlichen Staaten, inklusive Australien. Das heißt, wir haben im Moment zusätzlich noch einen Wettlauf zwischen China und anderen Staaten, auch Deutschland, um Flüssiggas. Das heißt, das ist eher eine indirekte Sache, weil wir hier diesen Wettlauf um fossile Energiequellen im Moment sehen, insbesondere Gas.
Welche Auswirkungen des Kriegs sehen Sie noch? Sehen Sie denn eine Veränderung der Weltordnung?
Ja, ich glaube tatsächlich, wir erleben hier die Beschleunigung von bestehenden Entwicklungen ganz massiv. Wenn wir auf die Wirtschaft, wenn wir da bleiben, wir sehen bereits jetzt eine Entflechtung. In China redet man von dualer Zirkulation und in Europa von strategischer Autonomie. Was das alles bedeutet, ist eigentlich das Gleiche. Man will außenpolitisch handlungsfähig bleiben. Das kann man nur, wenn man eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit hat, auch in disruptiven Situationen, in Kriegssituationen wie aktuell. Und wer noch ein Beispiel brauchte, sei es als Unternehmen, sei es als Politiker, wie schnell geopolitische Veränderungen dann auch wirtschaftliche Konsequenzen haben, der hat das jetzt von Putin geliefert. Das heißt, wir sehen eine Entflechtung der Wirtschaft und letzten Endes das Ende der Globalisierung.
Sie reden davon in Ihrem Paper von globalen Entkopplungsprozessen. Können Sie das erklären nochmal? Das Ende der Globalisierung?
Ja, das bezieht sich letzten Endes darauf, dass wir über Jahrzehnte hinweg, insbesondere Deutschland und China, aber im Grunde genommen global, vernetzte Wertschöpfungsketten hatten. Das heißt, wenn Sie ein Produkt made in Germany gekauft haben, haben Sie natürlich sehr, sehr viele Zulieferer aus China gehabt oder ein Produkt ist gleich in weiten Teilen in China und in anderen Ländern hergestellt worden. Das wird in dieser Form der Zukunft nicht mehr sein, denn man befürchtet aktuell, dass man eben dann als Unternehmen abgeschnitten ist von den Zulieferern in China oder chinesische Zulieferer befürchten, dass sie abgeschnitten sind von westlicher Technologie. Und deswegen bemüht man sich quasi zu einer Lokalisierung zu kommen. Das bedeutet, dass man versucht, möglichst aus wenigen Ländern im Grunde genommen die Komponenten zusammenzustellen. Und damit haben wir letztlich eine Entflechtung. Das heißt, die Wertschöpfungskette in Deutschland wird weniger von China abhängen, aber auch umgekehrt. Und das führt natürlich auch zu politischen Konsequenzen, weil die Abhängigkeiten wechselseitig geringer sind. Bedeutet einerseits, wir müssen weniger Rücksicht nehmen auf China, andererseits, China muss auch weniger Rücksicht nehmen auf uns.
Es wird sich also so einiges verändern. Das sind die Einschätzungen von Tim Rühlich. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Herr Rühlich ist Außenpolitik-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Schwerpunkt China.
Reitschuster.de, Nachdenkseiten, RT Deutsch. Diese und andere Medien haben im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Jahren Einfluss gewonnen. Für viele Menschen sind sie inzwischen wichtige, sogar die wichtigsten Informationsquellen. Diese Kanäle bezeichnen sich selbst oft als alternativ. Das klingt harmlos. Das sind diese Medien aber offenbar nicht. Mit welchen Methoden sogenannte alternative Medien arbeiten und welche Ziele sie verfolgen, damit befasst sich ein Projekt des Thinktanks Zentrum Liberale Moderne. Zu Gast in dieser Ausgabe von 1222 sind deshalb im Studio Sonja Vogel, die als Redakteurin des Projekts das monatliche Monitoring der alternativen Medien organisiert und selbst einen Teil dieser Medien beobachtet. Guten Tag, Frau Vogel.
Guten Tag.
Und zugeschaltet ist auch Projektleiter Christoph Becker. Auch Ihnen einen guten Tag, Herr Becker.
Guten Tag.
Herr Becker, Ihr Projekt heißt Gegneranalyse. Warum?
Ja, das ist eigentlich ein Erbstück des Vorgängerprojektes. Da ging es um die antiliberalen Vordenker der neuen Rechten, die wieder stärker rezipiert werden in den letzten Jahren. Und das Projekt hieß die liberale Demokratie und ihre Gegner. Und weil das so ein bisschen sperrig war, haben wir da eine Kurzform von gesucht. Und uns wird oft vorgeworfen, wir würden Leute als Gegner bezeichnen und ein Freund- und Feinddenken befördern. Aber das ist gar nicht der Sinn, sondern der Sinn dieses Namens ist eigentlich, dass wir die selbsterklärten Gegner der liberalen Demokratie analysieren wollen. Oder das war das jedenfalls das Anliegen des Vorgängerprojektes. Da ging es um Leute wie Oswald Spengler, Karl Schmidt, Ernst Jünger, Martin Heidegger, also so diese Leute, die man so unter konservative Revolution fasst. Und jetzt mit dem neuen Projekt haben wir halt überlegt, ob wir diese alte Marke versuchen weiterzutragen. Und wir haben uns dafür entschieden, zum einen, weil sie eine gewisse Bekanntheit hat und weil es auch thematische Überschneidungen gibt. Also wir auch glauben, dass das Publikum ein ähnliches ist. Und ja, wir haben das dann noch so ein bisschen adaptiert, das heißt jetzt gegen Medien, weil wir der Meinung sind, dass die alternativen Medien sich als eine Gegenöffentlichkeit begreifen. Und wir fanden, das passt schon irgendwie. Aber der Name ist natürlich immer wieder auch ein Reibungspunkt. Und es gibt immer wieder die Nachfrage, warum wir eigentlich so heißen.
Nun leben wir ja in einer Demokratie mit verbriefter Meinungsfreiheit. Kann denn eine offene Gesellschaft solche Medien nicht vertragen? Das liegt ja auch da drin.
Zweifelsohne. Also das ist auch überhaupt nicht unser Anliegen zu sagen, dass wir das nicht vertragen können, sondern unser Anspruch auch bei den antiliberalen Vordenkern war immer analysieren und versuchen zu verstehen, warum diese Botschaften so viel Widerhall finden, wieso das auf so eine große Resonanz trifft. Und natürlich gibt es eine Besorgnis, weil das oftmals antidemokratische Ideen sind oder Gedanken, die da befördert werden, die natürlich den Rückhalt für die Demokratie in unserer Gesellschaft untergraben. Und da gilt es natürlich, sich damit auseinanderzusetzen. Wo kommt das her? Und was muss man machen, um das ein Stück weit auch einzudämmen? Ja?
Frau Vogel, Sie, die Gegenmedien, die alternativen Medien monitoren, sehen diese Medien sich denn selbst als Alternative oder auch als Gegner?
Also ich denke, dass alternative Medien ja eine Selbstbezeichnung ist. Insofern, wie Herr Becker eben schon erklärt hat, haben wir uns auch für den Begriff Gegenmedien entschieden, weil wir das nicht als Alternative sehen. Aber im Selbstverständnis dieser alternativen Medien ist eben ein verbindendes Element, dass sie sich gegen eine sogenannte herrschende Öffentlichkeit, gegen Mainstream-Medien, gegen die da oben zum Beispiel richten. Und ihre Inhalte selber, seien sie jetzt journalistischer Natur oder weniger journalistischer Natur, verkaufen als Alternative im Sinne von, dass sie die Wahrheit verbreiten würden, die von den herrschenden Medien zum Beispiel verschwiegen wird.
Das wären so die Unterscheidungsmerkmale, wie Medienkonsumentinnen oder Medienkonsumenten Alternative von seriösen Medien unterscheiden können?
Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, wie man das unterscheiden kann. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass dieses Feld der sogenannten alternativen Medien ja sehr breit ist. Das heißt, es gibt einen Kern, wo man relativ klar sagen kann, dass das Gegenmedien sind im eigentlichen Sinne, die zum Beispiel Falschinformationen oder Desinformationen verbreiten. Das sind ja Dinge, die man über Fact-Checking zum Beispiel tatsächlich nachweisen kann. Dazu würde zum Beispiel RT.de, also der deutschsprachige Ableger von Russia Today, dem Staatssender, zählen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Kanäle und Medien, auch durchaus mit größerer Reichweite, zum Beispiel die nur auf Telegram heimisch sind, die durchaus in einem Diskurs stehen, also die nicht nur einseitig berichten, sondern auch Debatten führen, teilweise offene Debatten, teilweise aber auch sehr in eine Richtung drängende durch Suggestivfragen, zum Beispiel dieses typische, man wird ja noch fragen dürfen, wo natürlich schon Inhalte transportiert werden, die unter Umständen, wenn man sie ausformulieren würde, auch justiziabel wären. Und das sind zum Beispiel solche Dinge, wie man in der Arbeitsweise alternative oder sogenannte alternative Medien von sogenannten seriösen Medien unterscheiden kann. Und da ist neben dieser Inhaltssetzung und neben dem Ton natürlich die Arbeitsweise ganz entscheidend. Und das betrifft journalistische Arbeiten im eigentlichen Sinne. Also Transparenz, wie zitiert man, auf welche Quellen bezieht man sich, macht man klar, dass diese Quellen vielleicht aus einer bestimmten politischen Richtung kommen und all diese Sachen.
Welche Inhalte genau sind das denn, die diese alternativen Medien verbreiten? Gibt es da sozusagen Themenschwerpunkte?
Auch das ist sehr unterschiedlich, aber gerade wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann kann man eigentlich solche thematischen Konjunkturen feststellen. Das sind oft Konjunkturen, die sich auch in Bewegungen auf der Straße, in Protestbewegungen niedergeschlagen hat. Man kann irgendwie zum Beispiel ablesen an den Mahnwachen für den Frieden 2014, dass da ein antiwestlicher Diskurs auf die Straße getragen wurde, der in den alternativen Medien sehr relevant war und auch die Reichweiten sehr gesteigert hat von diesen alternativen Medien. Das wirkt jetzt noch nach, wenn man sich den Krieg gegen oder die Berichterstattung oder die Veröffentlichung der alternativen Medien über den russischen Krieg gegen die Ukraine anschaut. Dann gab es Pegida auf der Straße. Da sind einige neue Kanäle entstanden und die Themen, die dann eher rassistisch, völkisch konnotiert waren, sind aufgefangen worden von alternativen Medien. Und dann natürlich als sozusagen Höhepunkt auch, was die Reichweiten von diversen Medien angeht und auch das Erschaffen von neuen Kanälen, die Querdenkenbewegung beziehungsweise alles, was daraus entstanden ist, also Corona-leugnerische Ansätze und Corona-verharmlosende Ansätze, Verschwörungserzählungen, die ja ganz virulent geworden sind durch die Corona-Pandemie. Und da sind vor allem auf Telegram sehr viele niedrigschwellige Angebote entstanden aus Querdenken, wie zum Beispiel von dem Mediziner und Publizisten Bodo Schiffmann. Und das sind Dinge, die kannte man natürlich vorher schon, aber die waren nicht so sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das sind inhaltliche Konjunkturen, die sich niederschlagen direkt in diesen Medien.
Bei dem, was Sie sagen, klingt ja auch schon an, die Verfasser sind nicht unbedingt Journalisten, oder?
Auch das ist unterschiedlich. Also ich glaube, sehr viele kleinere Kanäle, die sehr schnell sehr groß geworden sind während der Corona-Pandemie aus dem verschwörungstheoretischen Spektrum, das sind oft Einzelpersonen, zum Teil Rechtsanwälte, zum Teil MedizinerInnen, auch aus der alternativen Medizin, die sozusagen sich dieses Thema gesetzt haben, die Corona-Lüge zu enttarnen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite durchaus JournalistInnen oder ehemalige JournalistInnen. Ich gendere jetzt, aber eigentlich sind es nur Männer. Das ist vielleicht auch so ein Merkmal. Also sehr bekannt ist, ich glaube, in der Anmoderation haben Sie ihn ja auch schon erwähnt, Boris Reitschuster, der ja sehr lange als Russland-Korrespondent des Fokus gearbeitet hat. Und über die Corona-Pandemie sehr beliebt geworden ist in verschwörungsgläubigen Zirkeln und sehr über Suggestivfragen und Halbwahrheiten diesen Corona-leugnerischen Diskurs antreibt, ohne dabei Corona zu leugnen. Und da gibt es noch eine ganze andere Reihe von Beispielen von Journalistinnen oder ehemaligen Journalistinnen. Roland Tichy ist ein Beispiel mit Tichys Einblick, einer gedruckten Zeitung und eigentlich einem Blog. Dann gibt es Eva Herrmann als eine der wenigen Frauen, die als ehemalige Nachrichtensprecherin mit ihrem Partner Andreas Popp zusammen ein apokalyptisch-verschwörungstheoretisches Portal betreibt. Und es gibt zum Beispiel Ken Jebsen, der ja, glaube ich, gerade jetzt ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, aber vor zwei Tagen auch in Bautzen wieder gesprochen hat bei einer bei einem Corona-Protest, der ja auch RBB-Moderator war und über viele verschiedene kleine Umwege auch sehr beliebt wurde unter Verschwörungsgläubigen.
Ich wollte nur ergänzen, dass natürlich dieses Feld dieser alternativen Medien natürlich ein sehr heterogenes Feld ist, also sehr widersprüchlich teilweise auch, ein sehr breites Feld und dass wir, ja, wir haben am Anfang des Projektes so eine Feldanalyse versucht, um dieses Feld auch zu beschreiben und uns ist aufgefallen, dass es also schon zwei Konstanten gibt. Das ist einmal diese klare Frontstellung gegen die etablierten Medien und das andere, was sich immer durchzieht, ist diese Systemopposition. Ja, das reicht von einem Misstrauen in die, also ein grundlegendes, tiefes Misstrauen in die demokratischen Institutionen bis hin zu ihrer offenen Ablehnung, also eine richtige Gegenposition. Und thematisch ist das dann aber sehr, sehr breit. Also da hat man ja von Esoterik bis zu Reichsbürgern wirklich alles. Und es gibt halt diese radikalen Kerne und einen weichen Rand mit einem fließenden Übergang auch in das, was ich seriöse Medien nennen würde. Ja? Und sowas, wie was Frau Vogel erwähnt hatte, Tichys Einblick, das sind sicherlich Medien, die so eine Scharnierfunktion einnehmen, die teilweise durchaus Inhalte veröffentlichen, die völlig unzweifelhaft sind und einfach eine konservative Stimme darstellen. Aber es kippt dann hier und da halt dann doch in so eine Haltung gegen so einen linksgrünen Mainstream, gegen Genderfragen, auch immigrationsfeindlich, muslimfeindlich. Und das wird dann so vermischt und da gibt es halt dann so ein Ein- und Ausstiegspunkt in dieses Feld dieser alternativen Medien. Und da würde ich sowas wie Tichys Einblick verorten. Ja. Mhm. Und dann gibt es den harten verschwörungsgläubigen Kern. Also das sind dann wirklich, also Kompakt oder so, die oder auch Ken Jebsen, die wirklich eine Theorie verbreiten von einer jüdischen Weltverschwörung oder sowas, ja, was schon ziemlich fortgeschritten ist.
Sie hören 1222. Im Studio sind diesmal Christoph Becker und Sonja Vogel vom Projekt Gegneranalyse. Wir sprechen über alternative Medien. Kann man denn eigentlich hier von dem politischen Hintergrund der Akteure sprechen? Oder gibt es Unterschiede? Kann man die verorten, links, rechts? Sie haben ja vom radikalen Rand gesprochen. Ist der nur rechts angesiedelt oder auch links?
Also uns ist aufgefallen, dass es diese Links-Rechts-Unterscheidung so in diesem Feld ganz klar nicht mehr gibt und dass da auch die Grenzen fließend sind. Es gibt ja auch Protagonisten, wie zum Beispiel Jürgen Elsässer, der ja selber von links kommt und nach rechts abgewandert ist. Der ist jetzt aber, würde ich schon sagen, ganz klar im rechtsextremen Bereich zu verorten. Wir haben da ja aber auch Medien, die wir uns angucken, wie zum Beispiel Nachdenkseiten. Das ist sicherlich immer noch ein ganz dezidiert linkes politisches Spektrum, würde ich sagen. Da geht es ganz klar um Antikapitalismus und die sind auch ganz klar gegen Rassismus, verhalten die sich sehr eindeutig. Das ist dann oftmals so ein Punkt, an dem es auseinanderfällt, also wo die Medien große Divergenzen haben auch. Insofern kann man das schwer verorten in irgendeinem politischen Spektrum. Jemand wie Ken Jebsen zum Beispiel, der hat ja auch lange Zeit mit Kompakt gemeinsame Sache gemacht. Dann gab es irgendwann so einen Bruch mit Jürgen Elsässer. Aber ich würde sagen, Ken Jebsen, auch wenn man ihn nicht als links bezeichnen kann, würde der sich vielleicht selbst so sehen, weil er von so einem antiamerikanischen Antikapitalismus getrieben ist, den er wahrscheinlich meint, irgendwo links verorten zu können. Ja? Also das ist schwierig mit einer politischen Einordnung grundsätzlich.
Ich würde da gerne noch was ergänzen. Wenn man die ProtagonistInnen der alternativen Medien, vor allem die regelmäßig auch auf Demonstrationen sprechen und auch dieses Scharnier zur Straße bilden, da zählt zum Beispiel Ken Jebsen dazu oder auch Jürgen Elsässer. Wenn man die beim Wort nimmt, dann war schon seit mindestens 2014 deren politisches Ziel, eben genau diese Unterscheidung links und rechts zu überwinden und das Volk auf die Straße zu bringen. Also Jürgen Elsässer hat ja sehr früh schon angefangen mit seinen Vorstellungen auf Demos, dass seine Zielgruppe das Volk ist. Also da steckt eben genau das dahinter, dass man sich nicht spalten lässt, dass es diese politischen Einteilungen eigentlich nur der Spaltung einer Bewegung und wenn man ihn beim Wort nimmt, eben einer völkischen Bewegung dient und das soll überwunden werden. Was natürlich nicht darüber hinwegtäuscht, dass sehr viele dieser Medien ganz klar rassistische Untertöne haben und völkische Untertöne und deshalb eher dem rechtsradikalen oder rechtsextremen oder nicht eher, sondern ganz klar dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind, während andere eben, wie Herr Becker das ja schon gesagt hat, durchaus auch noch in sich links verortenden Milieus eine Basis haben. Hm. Aber das vermischt sich, ja.
Was ist denn das Ziel dieser Akteure hinter diesen Kanälen? Also welche Wirkung wollen die beim Publikum erzielen?
Na, ich denke, es ist schon eben genau diese Alternative zu einem gesellschaftlichen Konsens, wenn man so möchte, zu einer gemeinsamen, der Gegenstandpunkt zu einer gemeinsamen Öffentlichkeit, geteilten Öffentlichkeit, wo es bestimmte Debatten natürlich gibt, wo es aber auch ein grundsätzliches Vertrauen in bestimmte Institutionen gibt, wie zum Beispiel in Wissenschaft, wie zum Beispiel ein Vertrauen in die Seriosität von Medien oder die Glaubwürdigkeit von Medien oder aber auch in die Politik. Und das sind genau die Punkte, die von den Protagonistinnen und Schreibenden in den alternativen Medien abgelehnt werden. Ja, also da wird ein neuer, kleiner Raum aufgemacht, der sich in absoluter Opposition zu all diesen gemeinsamen Glaubenssätzen der liberalen Moderne begreift.
Das heißt also, daran liegt auch eine Gefahr, nicht nur für die Zivilgesellschaft, sondern auch für den Zusammenhalt der Demokratie.
Also ich denke, dass das schon, also da wird eine grundlegende Skepsis gegenüber den demokratischen Institutionen permanent befeuert. Ja? Und es gibt Leute, also es gibt ja durchaus eine gesunde Skepsis gegenüber Machtstrukturen, Herrschaftskritik, das ist ja durchaus, gehört ja zur Demokratie mit dazu, weil Machtstrukturen ja auch immer korrumpieren können und so weiter. Also da eine gewisse Skepsis an den Tag zu legen, ist ja nicht falsch. Aber diese Medien radikalisieren diese Haltung und das in einer permanenten, sehr hohen Schlagzahl und auch einer großen Reichweite bis weit in bürgerliche Kreise hinein, dass man schon sagen kann, dass mit so einer permanenten Misstrauenspolitik gegen die demokratischen Institutionen natürlich schon davon eine gewisse Gefährdung ausgeht für das demokratische Gemeinwesen. Also insofern muss man sich damit schon auch auseinandersetzen. Deshalb machen wir auch dieses Projekt.
Die Politologin Julia Ebner hat mal den Begriff der Radikalisierungsmaschinen ins Gespräch gebracht. Das klingt nach einer großen, effektiven, organisierten Anstrengung eigentlich gegen die liberale Demokratie. Ist das richtig oder ist es eine Übertreibung?
Also ich finde, da ist was dran. Ich glaube, es gibt aber auch immer gesellschaftliche Konjunkturen. Ich glaube, dass jetzt gerade auch mit dem Krieg gegen die Ukraine das wieder ein bisschen auseinanderfällt. Also das kann man auch beobachten, dass da die große Einigkeit, die in der Corona-Politik bestand, jetzt wieder zerfällt. Insofern diese Corona-Maßnahmen waren so ein Katalysator, der das nochmal stark befeuert und auch zusammengeführt hat. Ich glaube, dass das vielleicht auch sein Zenit überschritten hat erstmal, aber diese modernen Kommunikationsmedien sind natürlich schon ein Instrument, was etwas, was vielleicht früher am Stammtisch oder so diskutiert worden ist, auch inzwischen halt eine andere Dimension entwickeln kann und eine andere intellektuelle Unterfütterung und Reichweiten und so weiter und eine permanente Selbstbestätigung. Es gibt ja diese Bubbles, ja, diese Kommunikationsräume, die dann keine widerstreitenden Argumente mehr möglich macht oder die Auseinandersetzung damit eigentlich ausschließt und dann so eine permanente Selbstbestätigung der eigenen Vorurteile. Das ist schon ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und auf das ich auch keine Antwort habe und auch nicht gehört habe, dass jemand darauf eine sinnvolle Antwort hätte.
Also so sektiererische Blättchen, das gab es ja auch vor dem Internet schon. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat das Internet den Gegenmedien erst recht Aufwind verschafft.
So würde ich das sehen, ja.
Und Frau Vogel, was sagen Sie?
Na, ich glaube, das Internet hat ja allen Medien Aufwind oder für alle Medien Aufwind geschaffen, weil natürlich das Angebot niedrigschwelliger ist, als an den Kiosk zu laufen oder ein Abo abzuschließen. Aber natürlich gibt es immer noch klassische Medien im Sinne von gedruckte Medien oder Zeitungen, die auch im Druck erscheinen und dann eben eine Website noch dazu haben. Aber speziell unter den alternativen Medien gibt es eben sehr, sehr viele, die sich im Dark Social sehr, sehr wohlfühlen, also auf solchen Messenger-Diensten wie Telegram, wo Inhalte eben nicht kuratiert werden, anders als in klassischen Zeitungen, wo es natürlich ein Redigat gibt und auch inhaltliche Prüfungen, wo es Redaktionen gibt, sondern wo ungefiltert auch Hassbotschaften beispielsweise oder Falschmeldungen, ob jetzt aus Unwissen oder gezielt, gibt es natürlich beides, gepostet werden können. Und insofern trifft es natürlich auch dieser Begriff der Maschine, weil diese Nachrichten bekommt man direkt über sein Handy, die kann man irgendwie noch nachts lesen. Das hat natürlich auf einmal, das ist ja was in den Körper auch reinkriecht. Das ist ja auch eine andere Art von Medienkonsum, als es ist, sich morgens an den Tisch zu setzen und eine Zeitung aufzuklappen, was ja auch nur noch wenige Leute machen. Und ich meine gar nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, aber ich denke, man muss sich schon damit auseinandersetzen, was das dann auch für Konsequenzen hat für die Art und Weise, wie Inhalte aufgenommen und wahrgenommen werden.
Warum alternative Medien ein Millionenpublikum finden, darum geht es in dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit Christoph Becker und Sonja Vogel vom Projekt Gegneranalyse. Frau Vogel, Sie beobachten bestimmte Medien. Welche sind das, die Sie da für Ihr Projekt ausgewählt haben?
Also wir haben eigentlich aus einem sehr, sehr großen Feld, was wir uns angeschaut haben, von mehreren Dutzend Medien, haben wir uns entschieden, für diese Monitorings, die wir monatlich durchführen, eine Handvoll oder zwei Handvoll eigentlich auszuwählen. Wir haben ein gutes Dutzend Kanäle, die uns interessant erschienen, aus verschiedenen Gründen ausgewählt. Ich selber bin eine Autorin in diesem Redaktionsteam. Es gibt noch drei andere JournalistInnen, die mit mir zusammenarbeiten und jeden Monat ein bis zwei Medien genauer unter die Lupe nehmen. Ich selber schaue mir genauer an das Portal von Boris Reitschuster und seinen Telegram-Kanal, seine Wochenbriefings und habe mich auch ein bisschen vertieft in die sehr reichweitenstarken Kanäle von Eva Herrmann, Eva Herrmann offiziell, die zum Beispiel auf Telegram 300.000 AbonnentInnen fast haben. Außerdem schaue ich mir noch einige Plattformen an, die selber verschiedene Medien auch in verschiedenen Sprachen sammeln und inhaltlich gewichten und als eigener Telegram-Kanal dann in die Welt schicken und deshalb eine sehr, sehr große Reichweite haben, weil sie sowas wie ein Verteilsystem sind. Das ist zum Beispiel Uncut News.
Wie wählen Sie denn die Themen aus? Denn Sie stellen ja immer ein Thema in den Mittelpunkt eines Monitorings.
Wir schauen uns an, welche Erzählungen oder auch Behauptungen in diesen Medien sehr verbreitet sind. Das heißt, wir versuchen da schon tatsächlich Themen rauszuziehen, die besonders relevant in diesen Kreisen sind und deshalb vielleicht auch eine größere Reichweite auch in die Mitte der Gesellschaft haben und versuchen natürlich auch, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Also jetzt aktuell haben wir in diesem Monat uns natürlich die Veröffentlichung rund um den Krieg gegen die Ukraine angeschaut. Ansonsten sind die größeren Themen, in Teilen haben wir sie glaube ich, schon benannt, sowas wie die Systempresse in Anführungszeichen, wo wir dann genauer einordnen, was eigentlich hinter diesem Begriff steckt, was die Medien damit meinen, wenn sie von Systempresse reden und versuchen, das auch in Kontext zu stellen, jenseits der Monitorings, die eben die einzelnen Medien nochmal zu diesem Thema einordnen, indem wir nochmal ExpertInnen oder JournalistInnen fragen, zu einem bestimmten Aspekt etwas zu schreiben. Zum Beispiel zum Thema Systempresse haben wir eine Medienjournalistin der Taz gefragt, uns einfach mal zu erklären, was eigentlich die Grundlagen von journalistischem Arbeiten und Schreiben und Veröffentlichungen in Deutschland sind, welche Regeln es gibt, welche Gesetzmäßigkeiten und was eben im Umkehrschluss alternative Medien davon unterscheidet. Ein anderes großes Thema sind natürlich Verschwörungserzählungen. Die spielen ja natürlich überall mit rein. Aber da gucken wir uns zum Beispiel in einem der nächsten Monate an, was es für verschiedene große Verschwörungserzählungen gibt. Zum Beispiel sehr beliebt der sogenannte Great Reset. Das ist eine Fantasie, die impliziert, dass eine nationale oder globale Elite so etwas wie die Corona-Pandemie entweder erfunden hat oder aber nutzt, um ihre eigene Macht auszubauen und eigentlich eine neue Gesellschaft, die die Bevölkerung unterdrückt und ausbeutet, erschaffen wird.
Seit dem 24. Februar beherrscht ja der russische Überfall auf die Ukraine die seriösen Medien. Sie haben darauf schon angespielt, also auch in den alternativen Kanälen spielt er eine Rolle.
Ganz genau, ja. Die Veröffentlichungen zum Krieg gegen die Ukraine dominieren dort auch in fast allen Kanälen. Interessant ist zu sehen, dass sehr viele Narrative und Behauptungen, die ohnehin schon immer virulent waren in diesen Medien, da zusammenlaufen. Also es gibt zum Beispiel ein Framing, was sehr verbreitet ist in verschiedenen alternativen Medien, nämlich den russischen Krieg gegen die Ukraine zu verharmlosen über die Behauptung, die ja auch der Kreml verbreitet, dass Russland eigentlich in Notwehr gehandelt habe, weil die NATO unter Führung der USA Russland bedrängen wolle und eventuell sogar vernichten wolle. Und dieser Angriff auf die Ukraine eben einer wäre, um auch sich zu wehren gegen diese US-amerikanische Vorherrschaft. Und das ist ein Framing, was durchaus seit 2014, eben schon seit diesen Mahnwachen für den Frieden bekannt ist und was jetzt natürlich wieder neu aufgelebt ist.
In allen Formaten? Also von Ken Jebsen bis zu Tichys Einblick?
Nee, es gibt schon durchaus Unterschiede. Ich glaube, der Tenor ist schon durchaus pro Putin, wenn man das so ganz pointiert sagen möchte, aber in sehr verschiedenen Varianten. Und es gibt auch dezidiert alternative Medien, die anderer Meinung sind. Zum Beispiel der Blog von Boris Reitschuster oder speziell Boris Reitschuster als Autor. Er war ja eben auch Korrespondent in Russland lange Jahre. Und es ist sozusagen auch Teil von seinem Fachwissen, sage ich mal. Er ist durchaus, er hat ja auch Bücher dazu publiziert. Er war zumindest Experte für Russland und hat schon sehr lange auch die Autokratie und die beginnende Diktatur kritisiert und thematisiert. Und das hat er darauf, hat er jetzt wieder zurückgegriffen. Und das ist auch jetzt seine Position. Also er verurteilt diesen Krieg vehement und erklärt auch, wie es überhaupt dazu kommen konnte und dass es eine lange Geschichte ist, die durchaus zu sehen war. Und das hat viele seiner Fans auch erzürnt, weil natürlich die Berichterstattung von Boris Reitschuster sonst immer sehr im Gegensatz zur etablierten Medien stand. Und in diesem Fall wird ihm jetzt entsprechend von seinen Fans vorgeworfen, dass er sich anbiedern wolle und vielleicht auch gekauft sei. Insofern gibt es schon, es gibt schon Unterschiede.
Roland Tichy ist da auch, oder Tichys Einblick ist auch ganz klar gegen Putin. Und auch solche Medien wie Epoch Times changieren zwischen einer Anti-Putin-Haltung bis hin zu einer Haltung, dass der Westen mit seinen Corona-Maßnahmen letztlich auch nicht viel demokratischer ist als das, was in Russland läuft. Also ich würde sagen, das Feld ist sehr heterogen, auch was jetzt den Krieg angeht.
Interessant, dass Sie diese Verbindung, diese narrative Verbindung von Pandemie und Putins Krieg in der Ukraine nennen. Wird so etwas oft bemüht?
Ja, ich denke, also eine typische Figur ist gerade, dass der Krieg eine Ablenkung ist, um im Hintergrund die Impfpflicht einzuführen zum Beispiel. Das macht auch Ken Jebsen, der hat das in Bautzen so formuliert. Und ich beobachte schon, dass es da durchaus Versuche gibt, da eine Verbindung herzustellen.
Was Russland angeht, es gibt nun dezidiert russische Staatsmedien, die zu den alternativen Medien oder Gegenmedien gehören, beziehungsweise sie zählen sie dazu. Spielte Russland denn eigentlich schon vor dem Krieg in der Ukraine eine Rolle beim Aufstieg der Gegenmedien?
Also der russische Staatssender RT, also der Auslandssender, der in Deutschland dann RT.de hieß zuletzt, war schon so etwas wie ein Leitmedium in diesem Feld, einfach aufgrund seiner Ressourcen. Ja, wir haben unheimlich viel Geld und auch viele Leute, eine hohe Professionalität. Viele der alternativen Medien sind ja auch teilweise auf Telegram so Verteilkanäle, also wo eigentlich andere Inhalte geteilt werden. Da war RT.de weit vorne mit dabei. RT.de hat auch viele Protagonisten aus diesem Feld immer wieder ins Studio eingeladen für Interviews. Ken Jebsen und Jürgen Elsässer waren regelmäßig da. Und die haben schon mit der ganzen Ressourcenmacht, die sie haben, da einen wichtigen Akteur gestellt, der auch ganz klar das Ziel hatte, offensichtlich hier das Vertrauen in die Demokratie zu unterwandern und Misstrauen zu verstärken und die liberale Demokratie zu schwächen. Das war ganz klar erkennbar.
Kann man da von einem russischen Auftrag sprechen?
Ja, also das ist sogar erklärtermaßen so. Also die Chefredakteurin Simonyan hat gesagt, nach 2008, meine ich, als der Georgienkrieg stattfand, sie wären Krieger in einem Medienkrieg gegen den Westen. Also das ist erklärtermaßen ein Mittel der hybriden Kriegsführung, der russischen Staatsführung, selbsterklärterweise. Und so muss man das auch ernst nehmen.
Sie hören 1222. Im Studio sind diesmal Christoph Becker und Sonja Vogel vom Projekt Gegneranalyse. Wir sprechen über alternative Medien. Frau Vogel, was sagt eigentlich dieser Erfolg der Gegenmedien über die aus, die Sie rezipieren?
Na, ich glaube, es ist ein bisschen ein Abbild dessen, dieser sehr komplexen Welt, in der man sich natürlich tatsächlich immer schwerer zurechtfindet. Es gibt eine Riesenmenge an verschiedenen Informationen, wofür man schon Handwerkszeug braucht und eine gewisse Medienbildung, um das überhaupt einordnen zu können. Und in der Tendenz ist es natürlich immer so, dass das Einfachste ist, gegen etwas zu sein, weil man nicht unbedingt Argumente oder Visionen braucht, wie man etwas besser macht. Und auch Schwarz-Weiß-Denken ist natürlich immer sehr verführerisch. Das kennt man ja von sich selber. Also wenn man Dinge nicht bis zum Ende durchschauen kann, dann ist es natürlich einfacher, für eine Seite Partei zu ergreifen und das auch durchzuziehen. Insofern ist ja diese, wenn man es jetzt positiv wendet, Diversifizierung von Medien und dieses große Angebot ja gar nichts Negatives. Problematisch ist eben tatsächlich die inhaltliche Zuspitzung, die oft sehr ressentimentbeladen ist, dadurch, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken natürlich immer auch ausschließend wirkt oder Hate Speech transportiert oder solche Sachen. Das ist eine Sache, die natürlich durchaus in manchen Teilen der Bevölkerung auf fruchtbaren Boden fällt. Also es gibt ja Studien wie die Mitte-Studie, die seit Jahren zeigen, dass es zwar ein sehr großes Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen gibt, aber auch eine wachsende Zahl von Menschen, die durchaus Verschwörungserzählungen immer mehr glauben oder auch bestimmte rassistische Narrative wiederholen. Und das ist natürlich eine Sache, die in sogenannten alternativen Medien auch bedient wird. Und die Gefahr dabei ist natürlich, dass diese Medien immer mehr auch in Milieus wirken und einsickern, die eigentlich, von denen man nicht in diesen Studien bisher sehen konnte, dass sie antidemokratischen Ideen anhängen.
Kann man denn den Gegenmedien kontern?
Ja, selbstverständlich. Man kann ja auch jeden kontern, der sich verschwörungstheoretisch äußert oder sich zum Beispiel so äußert, in einer Art und Weise, wo vielleicht ein rassistisches Stereotyp mitschwingt. Ich denke, wichtig ist, Menschen zu widersprechen, die solche Dinge verbreiten. Und auf der anderen Seite, was diese Medien betrifft, ich denke, es gibt verschiedene Ansätze. Ich habe da auch keine Lösung sozusagen. Aber natürlich ist ein Wissen darüber, wie journalistisches Arbeiten geht, welchen Quellen man vertrauen kann, wie überhaupt Texte entstehen, auf welche Art und Weise man zitieren kann, was da lauter ist und was unlauter ist und warum das so ist. Das ist ein Wissen, was für eine Demokratie unglaublich wichtig ist. Und damit einhergeht natürlich auch, dass man in der Lage ist, über Dinge auch Debatten zu führen.
Ja, es ist ein schwieriges Thema oder ein schwieriges Feld. Es ist natürlich schon ein strukturelles Problem, dass diese Algorithmen in den sozialen Medien halt so funktionieren, dass sie immer versuchen, eine Person zu identifizieren mit bestimmten Vorlieben, Neigungen und dann versucht, das zu bedienen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir unterschiedliche Interessen und Sichtweisen miteinander auch aushandeln müssen, diskutieren müssen, wo also die Begegnung auch mit einer anderen Position, mit einer gegensätzlichen Position elementar dazugehört. Und wenn das nicht mehr stattfindet und Leute eigentlich nur noch digital kommunizieren, dann ist das ganz schwer, diese demokratischen Grundsätze auch zu leben. Ja? Also am besten kann man eigentlich solchen Leuten, die da in irgendeine Blase abgedriftet sind, immer wieder begegnen, indem man, also durch eine persönliche Begegnung. Da kann man in der Regel auch relativ viel im Gespräch dann wieder auch bewegen und das Verständnis für eine andere Position auch dafür werben. Ich habe darauf jetzt keine Antwort, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft diese Debattenkultur und auch das Auseinandersetzen mit widerstreitenden Positionen mehr lernen, besser lernen, vielleicht auch Teil der Schulbildung, das verankern nochmal stärker und uns dann nochmal Fähigkeiten erarbeiten, wie wir mit diesen modernen Kommunikationsmedien umgehen können. Aber ich glaube, da stehen wir auch noch so ein bisschen am Anfang von der Debatte.
Also das ist auch ein Bildungsauftrag.
Definitiv, ja.
Vielen Dank, Christoph Becker. Vielen Dank, Sonja Vogel. Alternative Medienformate, alles andere als journalistische Spinnerei für eine kleine Bevölkerungsgruppe. Mit Sonja Vogel und Christoph Becker vom Projekt Gegneranalyse ging es in dieser Ausgabe von 1222 um Methoden, Ziele und Gefahren von Gegenmedien.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.